Sicherlich hat der eine oder andere von uns schon einmal eine Postkarte oder in einem Buch oder vielleicht sogar mit eigenen Augen einen kalifornischen Mammutbaum gesehen. Diese Bäume werden bis zu 4000 Jahre alt und erreichen eine Höhe bis zu 100 Metern. Manchmal werden sogar durch solche Bäume Tunnels geschlagen, wo Autos hindurchfahren können. Das sind Riesenbäume. Über diese Mammutbäume erzählen die Fachleute eine ganze Reihe erstaunlicher Dinge. Sie stehen so gerade, als wären sie mit einem Senkblei ausgerichtet, hingestellt. Würden sie nicht so gerade stehen, würde das Gewicht dieses Baumes den ganzen Baum umreißen. Die Rinde dieses Baumes schwitzt eine eigentümliche Säure aus, das jegliche Schädlinge gleich zur Flucht veranlasst. Sie haben die Fähigkeit, nach einem großen Sturm neue Wipfel zu bilden, wenn die alte Krone abgebrochen ist. Und, das ist ganz entscheidend für den Mammutbaum, und um das geht es mir eigentlich, diese Mammutbäume erscheinen nur in Gruppen. Das Grundgeheimnis ihrer Standfestigkeit ist, dass sie in Gruppen stehen, obgleich sie keine Pfahlwurzeln haben, also nicht tief in der Erde verwurzelt sind, sondern oberflächliche, weite Wurzeln an der Oberfläche der Erde. Und die Wurzeln dieser Bäume greifen ineinander und verschlingen sich gegenseitig. Und die sind so elastisch, dass sie sich gegenseitig halten. Und so überstehen diese Baumgruppen, die so riesig sind, die größten Stürme, sogar Hurricanes können wüten und sie bleiben stehen. Sie halten sich gegenseitig, sie stützen sich, sie übernehmen Verantwortung füreinander. Ein schönes Bild, wie Christen untereinander verbunden sein sollten. Tief, also unter den Wurzeln sich haltend, gegenseitig stützend, egal was kommt. Einmal muss der eine mehr ziehen, manchmal der andere stärker halten. Die sich gegenseitig helfen und so festbleiben in Stürmen. Dies ist tatsächlich möglich, wenn Christen verantwortlich untereinander leben. Und wie es aussehen kann, wenn Christen verantwortlich miteinander und untereinander leben, gibt uns Paulus ein schönes Beispiel im 1. Thessaloniker Kapitel 2 ab Vers 17. Ich lese 1. Thessaloniker Kapitel 2 ab Vers 17. Wir aber, liebe Brüder, nachdem wir eine Weile von euch geschieden waren, von Angesicht, nicht im Herzen, haben wir uns umso mehr bemüht, euch von Angesicht zu sehen mit großem Verlangen. Darum wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, einmal und noch einmal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder unser Ruhmeskranz, sei nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt? Ihr seid ja unsere Ehre und Freude. Darum ertrugen wir es nicht länger und beschlossen, in Athen allein zurückzubleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, damit nicht jemand wankend würde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selber, dass uns das bestimmt ist. Denn schon als wir bei euch waren, sagten wir es euch voraus, dass Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Verantwortlich unter Christen leben. Verantwortlich unter Christen leben heißt, sich um den anderen sorgen. Und verantwortlich unter Christen leben heißt, das eigentliche Ziel im Auge behalten. Als drittes werden wir sehen, verantwortlich leben unter Christen heißt, Hand anlegen und Opfer bringen. Verantwortlich leben heißt, sich um den anderen sorgen. Paulus zerreißt es fast vor Sehnsucht zu den Geschwistern in Thessaloniki. Es ist interessant, wenn man das mal sich bewusst wird, was in Paulus und seinen Mitarbeitern vorgeht. Er zeigt ganz unverblümt, wie es ihm zumute ist, wie er sich vorkommt, nämlich wie ein Vater, der von seinen Kindern weggerissen wird. Hier wird nämlich ein interessantes Wort benutzt, das Paulus hier einsetzt, und zwar ein Wort, mit dem man beschreibt, wenn Kinder von ihren Eltern einfach weggerissen werden, also ein Kidnapping. Einfach die Eltern spazieren und wutsch ist das Kind weg und die Eltern können sich nicht mehr um das Kind kümmern. Und dieses Wort wurde auch benutzt, um zu sagen, wenn Eltern von Kindern weggerissen werden. Und genau mit dem beschreibt Paulus, wie es ihm zumute ist. Er kommt sich vor wie einer, der von seinen Kindern einfach weggerissen wurde. Das ist tatsächlich so gewesen. 3 Sabbate hat er die Juden unterwiesen in Thessalonik. Also er war 3 bis 4 Wochen vermutlich in Thessalonik. Die Gemeinde ist aufgeblüht, die Juden haben Jesus erkannt als der Messias und dann werden sie verfolgt. Man schleift Jason, einen führenden Mann, auch unter den Juden, vor die Stadtverwaltung. Und in derselben Nacht muss Paulus und seine Mitarbeiter Thessalonik Hals über Kopf verlassen. Diese abrupte Trennung ist wie wenn er als Vater seine Kleinkinder verlassen müsste. Wie er als Vater seine Kinder, für die er sorgen müsste, ihrem Schicksal überlassen muss. Ohne Vorkehrungen zu treffen, verlässt er seine Kinder. Ein Vater möchte für seine Kinder sorgen und sie nicht hilflos ihrem Schicksal überlassen. Und eine große Sehnsucht brennt nun in Paulus. Er möchte die Christen in Thessalonik um jeden Preis sehen. Das beschäftigt ihn Tag und Nacht. Wie geht es dieser Gemeinde, wie geht es denen, die so aufgeblüht sind, die das Wort so vorbildlich aufgenommen haben. Paulus und seine Begleiter verzehrt es fast vor Sehnsucht. Sie versuchen immer wieder nach Thessalonik zu reisen. Dieses Verlangen wird hier auch wieder ganz besonders ausgedrückt. Man sieht, Paulus legt alles hinein in diesen Text, um ihnen deutlich zu machen, wie seine Sehnsucht unbändig war. Er beschreibt nämlich, man könnte das auch so übersetzen, mit großer Begierde haben wir uns bemüht, euch zu sehen. Mit großer Begierde. Dieses Wort verwendet Paulus ansonsten nur im negativen Sinn, das Wort Begierde. Die Begierde, die uns ins Verderben treibt, die Begierde unseres Fleisches. Diese Begierde haben wir als Christen abgelehnt. So schreibt er, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Genau dieses Wort hier, das Begierden, das wir abgelegt haben, benutzt nun Paulus, um sein Verlangen, um seine Begierde auszudrücken, wie stark es ihn zu diesen Thessalonikern sieht. Nur 2 braucht Paulus dieses Wort im positiven Sinn. Zum einen, als er sagt, denn es setzt mir beides hart zu, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden. Ich habe Begierde, aus der Welt zu scheiden. Warum? Um bei Christus zu sein. Hier benutzt er dieses Wort auch im positiven Sinn. Ich habe Begierde, ich habe Lust, bei Christus zu sein, abzuscheiden aus dieser Welt. Und das 2. Mal hier an unserer Stelle, wo er seine Begierde, seine Sehnsucht, Ausdruck gibt, unbedingt, um jeden Preis, getrieben von dieser Begierde, er will die Thessaloniker sehen. Großes Verlangen. Und viel deutlicher hätte Paulus seine unbändige Sehnsucht nach der Gemeinde nicht ausdrücken können. Und wie aus den folgenden Versen hervorgeht, machte sich Paulus große Sorgen über die Gemeinde. Sind sie im Glauben festgeblieben? Oder haben sie sich abgewandt? Haben sie dem Druck durch die Verfolgung nicht standgehalten? Paulus hatte keine Ruhe. Er wusste sich verantwortlich für diese Christen und er bot alle Kräfte auf, sie so bald wie möglich zu sehen. Aber er wurde behindert. Und wie er sagt, durch Satan, den Widersacher Gottes. Paulus umschreibt die genauen Umstände nicht, wie das Satan gemacht hat. Aber eines ist er sicher. Dieser Widerstand, dass er bis jetzt noch nicht nach Thessalonik kam, ist das Werk Satans, nicht das Werk Gottes. Er widerstrebt den Plänen Gottes. Satan hat sich dem entgegengestellt. Und deshalb zweifelt Paulus nicht an Gottes Allmacht. Er beklagt nicht, dass er sagt, ja Gott, warum bringst du das nicht fertig? Dir ist doch alle Macht gegeben, bring mich doch endlich nach Thessalonik. Nein, er anerkennt in einer uns vielleicht befremdenden Selbstverständlichkeit die geistlichen Tatsachen, dass der Satan der Fürst der Welt ist und dass er seine Möglichkeiten ausschöpft. Paulus ist ein geistlicher Realist. Und nicht ein Schwärmer, der den geistlichen Tatsachen nicht ins Auge sieht und über jede mögliche und unmögliche Situation den Sieg Jesu ausruft. Der Sieg Jesu, und das weiß Paulus ganz klar, der Sieg Jesu ist am Kreuz auf Golgatha vollbracht. Dort hat Jesus gesiegt. Dort hat er den Sieg errungen für alle Menschen. Das ist der Sieg über unsere Sünde. Das ist der Sieg über unseren Tod. Das ist der Sieg, der nicht dazu da ist, um unsere äußeren Umstände zu bewältigen, sondern der Sieg, der unser Herz überwunden und bewältigt hat. Deshalb lässt sich Paulus durch diese widrigen Umstände nicht beirren. Gott hat seinen Sieg bereits vollbracht und Paulus ist darüber so sicher, dass es für ihn keinen Beweis braucht, einen neuen, ob wirklich das stimmt. Paulus braucht nicht einen Beweis, Gott, wenn du mich nach Thessalonik bringst, dann glaube ich, dass du der wahre Gott bist. Das weiß er. Ist er sich bewusst? Er weiß, Jesus hat über mein Leben, über meine Sünde, über meine falsche Begierde, er hat den Sieg errungen. Und wenn sich etwas in dieser Welt dem Reich Gottes entgegenstellt, dann ist es Satan, der diese Möglichkeit hat. Paulus kennt seine Verantwortung. Wenn ihm Hindernisse begegnen, deutet er sie nicht als Gottes Anweisung, etwas anders zu machen. Aha, Gott, dann wirst du ja nicht, dass ich zu den Thessalonikern gehe, wenn mir so Widerstand begegnet. Sondern er kennt seine Verantwortung. Er weiß, ich muss dahin. Es ist meine Aufgabe. Irgendwie muss ich dieser Gemeinde weiterhelfen. Er sieht Satan, der Gottes Werk mit allen Mitteln zerstören will und dessen Hindernis muss er überwinden, egal was es kostet. Es ist gut, wenn wir mit Hindernissen so realistisch umgehen wie Paulus. Ich habe einmal etwas erlebt, das hat mich sehr beeindruckt. Und zwar ging es um meinen Nachfolger. Bei den ersten Gesprächen, als er mir mitteilte, einmal bei einem Gespräch wurde die Leitung unterbrochen im Telefon. Dann hätte ich mich schon mal fragen können, oh, ist das der Richtige oder der Falsche? Und dann hat er mich nochmal angerufen, dann hat er mir gesagt, dass er bereit wäre, sich berufen zu lassen in unserer Gemeinde. Während dem Gespräch, bevor er sich äußern konnte, wurde zweimal die Telefonleitung unterbrochen. Ich habe das noch nie so erlebt. Einfach zweimal das klappt nicht, war unterbrochen, wir haben uns nicht mehr gehört. Wir mussten uns immer wieder anrufen. Und jetzt im Nachhinein hat Gott bestätigt, dass das genau der richtige Mann war. Der Teufel ist hinterher, um die Pläne Gottes zu hindern. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht beim ersten Hindernis denken, na, dann will Gott das nicht. Paulus ist ein geistlicher Realist und hat erkannt, der Teufel ist der versucht, Gottes Pläne zu durchschneiden. Es ist wichtig, die Verantwortung für andere Christen zu übernehmen, in einer Gesellschaft, wo der einzelne Mensch so hoch gehalten wird, wo man jeden seinen eigenen Weg gehen lässt. Jeder muss ja sein Leben selber leben. Jeder muss selber wissen, was er tut. In einer Welt, wo die Verherrlichung des Individuums ihre Blüten treibt, müssen wir als Christen neu lernen, füreinander uns verantwortlich zu wissen. Wir müssen lernen, dass nicht dass der einzelne Mensch das höchste Gut ist, was er will und was er denkt. Und dass wir uns einfach sagen, was der andere macht, ist egal. Er muss es selber verantworten. Wir müssen wieder lernen, unter Christen verantwortlich füreinander zu sein. Uns zu sorgen umeinander. Wir müssen neu lernen, für und mit anderen zu denken und uns zu sorgen, wie dies Paulus uns hier vorlebt. Verantwortlich, Verantwortung für den anderen zu übernehmen und nicht sagen, was ist denn mit ihm? Was soll ich mit ihm? Das muss das selber damit fertig werden. Warum nicht mehr sorgen füreinander? Warum nicht mehr Verantwortung übernehmen füreinander? Das zweite, verantwortlich leben, heißt das Ziel im Auge behalten. Dieses Sorgen um den anderen, das Anteilnehmen an seinem Ergehen ist von einem ganz bestimmten Ziel geleitet. Dieses Ziel gibt dem Sorgen überhaupt Bedeutung. Man kann sich nämlich auch bedeutungslos sorgen. Es gibt Leute, die sorgen sich Tag ein, Tag aus, aber es ist bedeutungslos. Es hat gar kein Ziel, außer vielleicht eine Selbstbeweihräucherung oder Selbstmitleid. Aber das Sorgen unter Christen, das Sorgen, das Paulus hier bewegt, das hat ein ganz exaktes Ziel. Paulus sagt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude? Unser Ruhmeskranz, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus, wenn er kommt. Paulus sorgt sich nicht einfach, weil er das schön findet, weil das seinem Typ entspricht. Er hat ein klares Ziel vor Augen. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder und genau auf dieses Ziel lebt er hin. Und auf dieses Ziel denkt er hin und mit diesem Ziel arbeitet er. Das ist sein innigstes Bestreben, dass die Gemeinde, jeder Gläubige, wenn Jesus kommt, dann bereitsteht. So sagt er den Philippern, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Das ist das Ziel. Alles Mühen um die Gemeinde, alles Schreiben des Paulus hat das zum Ziel, dass am Tag Christi, wenn Jesus kommen wird, die Gemeinde bereitsteht. Das ist auch das Ziel unseres Glaubens. Wenn wir verantwortlich leben und uns um einen Gläubigen kümmern, dann muss uns immer dieses Ziel vor Augen sein. Es geht darum, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn wir dieses Ziel haben, dann wissen wir auch, dass unser Bestreben um den anderen nicht Eigennutz ist. Nicht ein Suchen nach eigener Anerkennung, ein Bestreben, dass wir gerühmt werden vom Menschen, wie wunderbar wir uns für den anderen einsetzen, sondern dann haben wir die richtige Blickrichtung, dass wir alles dran setzen, dass wir alle miteinander am Tag Christi, wenn Jesus wiederkommt, und er kommt ganz bestimmt wieder, bereitstehen. So sagt Johannes im Johannesbrief, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Das ist unser Ziel, dass wir nicht zu Schanden werden, dass wir uns nicht verstecken müssen oder man kann auch sagen, schamrot werden. Eine grundsätzliche Voraussetzung muss aber gegeben sein, damit ich am Tag, da Jesus kommt, überhaupt ihm begegnen kann und mich nicht verstecken muss. Ich muss ewiges Leben haben. Ich muss ein Kind Gottes sein. Und wie man das werden kann, sagt Jesus folgendermaßen. Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und das hören Sie heute Morgen, wer mein Wort hört Sie haben es schon in den Zeugnissen gehört. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer Jesus Glauben schenkt, wer sein Leben ihm vertraut, der hat ewiges Leben und ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jesus lädt jeden ein. Und wenn du noch nicht zu ihm gekommen bist, so lädt er dich jetzt ein. Er ruft dir zu, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erfreuen. Nehme auf dich mein Joch und lehre von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele. Das möchte Jesus. Ruhe für deine Seele. Du musst nichts aus eigener Kraft machen. Jesus hat alles vorbereitet. Nur eines musst du. Du musst nur zu Jesus kommen. Du musst ihm nur Glauben schenken. Das kann der schwächste Mensch. Der schwächste Mensch kann Jesus Glauben schenken. Und der Schwächste kann es noch besser als der Starke. Der Starke hat immer Angst, er muss zu viel loslassen. Der Schwache kann kommen. Der Schwache kommt und kann diesem Ruf folgen und findet Ruhe für seine Seele. Jesus hat alles vorbereitet. Titusbrief lesen wir Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst, sein Volk zum Eigentum, das eifrige wäre zu guten Werken. Er hat alles gemacht. Er wird dich reinmachen. Er wird dich gerecht machen. Er wird dich so machen, dass du bei Gott Gefallen findest. Nicht deine Werke, nicht, dass du die Nächte durchbetest, verschaffen dir Gefallen bei Gott, sondern dass Jesus dich so macht, dass du Gott wohlgefällig bist. Lass dich doch einladen von Jesus. Deine Sünden bekennen. Warum sollen wir festhalten an den Sünden? Ist doch gar nichts, um darzustellen. Kehre um und wende dich hin zu Jesus, damit er dich wohlgefällig macht vor Gott und du ewiges Leben hast. Und gerne bin ich bereit zu zeigen, wie wir zu Jesus kommen können. Es ist ganz einfach. Aber man muss es nur tun. Das geht nicht vollautomatisch. Wir sind religiös. Religiös sind wir automatisch von Geburt. Gott hat die Ewigkeit des Menschen in das Herz gegeben. Und diese Ewigkeit im Herzen der Menschen lässt ihm bewusst sein, dass es eine höhere Macht gibt. Die Religiosität haben wir in die Wiege bekommen. Die Erlösung, da müssen wir zu Jesus kommen. Die haben wir nicht in der Wiege. Und es geht nicht darum, dass wir einfach religiös sind und hier am Morgen unsere religiösen Gefühle befriedigen. Es geht darum, dass wir gerettet sind. Und wenn du noch nicht sicher bist, ob du gerettet bist, dann höre auf Jesus, der sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen seist. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Und ich bin gerne bereit, bei diesem Schritt zu helfen und alles nochmal genau zu erklären aufgrund der Bibel. Das Dritte, verantwortlich leben heißt Hand anlegen und Opfer bringen. Paulus und seine Mitarbeiter ertrugen es nicht mehr länger. Darum ertrugen wir es nicht länger, schreibt er hier. Wir trugen es nicht länger, sie wollten endlich wissen, wie geht es denn der Gemeinde in Thessalonik. Sie hatten Angst, dass die Gemeinde sich vom Glauben an Jesus abwendet. Das Wort, das hier mit wankend übersetzt ist, wurde früher in dieser Zeit vorwiegend gebraucht, um das Schwänzeln eines Hundes zu bezeichnen. Und die Hunde haben zu Hause, die wissen, wenn sie heimkommen, dann kommt der Hund, saust um einen rum und schwänzelt. Da geht also der ganze Hund, macht hier nur so. Und dieses Wort wurde eigentlich dazu gebraucht, wie die Hunde, die schwänzeln. Und wer einen Hund hat, der weiß, wie ihm das persönlich schmeichelt, wenn der Hund so kommt und um die Beine sich schleift und man denkt, ja, wenigstens gibt es Leute, die sagen, wenigstens hat der Hund noch Freude, wenn ich nach Hause komme. Also, die fühlen sich richtig geschmeichelt. Paulus hat Angst, das will er damit sagen, dass sich die Gemeinde betören lässt, umschwänzeln lässt, von anderen Lehren, von anderen Leuten, die ihnen wieder etwas anderes erzählen. Uns, die die Christen zum Abfall bewegen. Und dies ist nach dem Urteil des Apostels eine schmeichlerische Täuschung, weil die Verlockung, sich abzuwenden, vielleicht dieser Druck, der auf den Gläubigen liegt, abzuwenden durch das, dass man sagt, ihr müsst es ja nicht so ernst nehmen. Ist ja nicht so schlimm, ihr könnt ja auch anders fromm sein. Und sie so sich des Druckes entledigen, ist das eine verlockende, schmeichlerische Täuschung, die Erleichterung verspricht, aber mit dem Verlust des ewigen Lebens erkauft wird. Und das will Paulus auf keinen Preis der Gemeinde zumuten. Dieses Werk der Betörung schreibt Paulus dem Versucher zu, wiederum dem Teufel. Und wenn der Versucher Erfolg hat, so wäre für Paulus sein ganzes Bemühen vergeblich gewesen. Das sagt er hier exakt. Und unsere Arbeit vergeblich würde. Also nichts gewesen außer Spesen. Alles, der ganze Aufwand, alles wäre vergeben gewesen. Wenn ihr euch betören lässt und euch abwendet. Wie Jesus auch dies erzählt im Gleichnis des Sämanns, wo er das erklärt, vom Samen, der aufgeht und durch Böses und Bedrängnis, durch Verfolgung, durch Sorgen der Welt, durch betrügerischen Reichtum wieder verdorrt und kaputt geht. Genau das waren die Bedenken des Paulus. Paulus unterwies die Gemeinde, als er dort war, ständig, indem er ihnen erklärte, dass ihr Glaube Verfolgung mit sich bringen wird. Das ist ganz interessant, er sagt, ist das so geschrieben, dass man daraus schließen kann, er hat das immer wieder gesagt, das war ein Grundpfeiler der Unterweisung der ersten Gläubigen. Pass auf, ihr werdet verfolgt werden. Deshalb sollten wir uns doch gut überlegen, wie wir das Evangelium verkündigen. Denn die Aussichten, jetzt durch den Glauben ein besseres Leben zu führen, sind, zumindest so wie ich die Schrift verstehe, relativ gering. Die Schrift sagt uns, wir werden bedrängt werden in der Welt. Die Welt wird uns nicht verstehen. Und das war ständige Unterweisung der Gemeinde. Und vielleicht haben es die einen jetzt dann auch langsam satt, wenn ich das jedes Mal sage. Aber lest einmal den Brief durch, den Thessaloniker. Ständig sagt Paulus, spricht er von dieser Bedrängnis. Und sagt, ich habe es euch immer gesagt. Paulus gab sich also nicht zufrieden, indem er sagte, die Gemeinde, also Gott wird schon sehen, wie es jetzt mit den Thessalonikern weitergeht. Sondern er legte Hand an. Und sie senden ihren besten Mann, oder seinen besten Mann, den Timotheus, dass er die Gemeinde stärkt, ihnen hilft und sie ermutigt, Jesus treu zu bleiben. Paulus bleibt allein in Athen zurück, was für ihn ein großes und für uns vermutlich kaum vorstellbares Opfer war, allein zu bleiben. Und wer das weiterverfolgt hat, wie es in Athen ging und nachher in Korinth, das wäre für sich schon sehr interessant, es war ein großes Opfer für ihn. Lieber wäre er in Gemeinschaft mit Timotheus geblieben, einem seiner besten und treuesten Mitarbeiter. Aber die Gemeinde war Paulus wichtiger als sein persönliches Wohlbefinden. Oft ist es so, dass wir ganz praktisch Hand anlegen müssen. Mit Beten allein ist es nicht getan. Das Gebet ist außerordentlich wichtig und unabdingbar. Paulus sagt aber nicht, wir beten und der Herr wird schon zum Rechten sehen. Nein, er betet und handelt. Er wusste um seine Verantwortung, die er wahrzunehmen hatte. Er wusste, dass es nicht allein genügt, dass ich bete und sage, Herr, schau du jetzt nach den Thessalonikern, sondern er wusste, dass er die Verantwortung hatte, das, was er angefangen hat, weiterzuführen und die Gemeinde weiter zu unterstützen. Wenn sich ein Mensch bekehrt, so haben wir auch eine Verantwortung. Wir dürfen ihn nicht einfach selber schwimmen lassen. Wir müssen uns um seine Unterweisung bemühen. Denn das gehört auch zum Missionsauftrag. Und lehret sie halten. Nicht nur jetzt hat er sich bekehrt und wir haben das Evangelium jetzt gesagt, auf Wiedersehen, und jetzt mach du, was du willst. Der Herr wird dich jetzt schon führen. Der Herr wird führen, aber der Herr hat uns auch eingesetzt und wir haben Verantwortung wahrzunehmen. Der Teufel ist schnell dabei, Jungbekehrte auf andere Wege zu bringen. Das habe ich mal wunderbar an einem Beispiel gesehen von einem Bruder, der sich bekehrt hat. Also nicht meinem leiblichen Bruder, sondern jetzt ist er ja mein Bruder, weil er bekehrt ist. Der hat sich bekehrt und es war interessant, mit was er immer in Berührung kam. Die verrücktesten Lehren. Und ich muss sagen, Gott hat es immer wieder so geschenkt, dass ich ihn getroffen habe. Dann hat er mich wieder gefragt, habe ich ihm die Sachen erklärt und dann ist ihm wieder ein Licht aufgegangen. Hat es wieder verstanden, ist wieder weitergegangen. Aber mir wurde an dem Beispiel deutlich, wie schnell der Widersacher, der Versucher dahinter ist, wenn Menschen offen sind für das Evangelium, wenn sie sich bekehren, ihnen sofort falsche Lehren zu bringen. Sofort sie auf einen falschen Pfad zu führen. Und es ist unsere Aufgabe, diese Verantwortung wahrzunehmen und selber Hand anzulegen, selber Opfer zu bringen, selber den Einzelnen nachzugehen und ihnen zu helfen und sagen, guck da, durch geht's. Und lehret sie halten. Unser persönlicher Einsatz ist gefordert und vielleicht wäre es gut, wenn du heute noch jemanden anrufst oder ihm einen Brief schreibst oder ihm einen Besuch machst, um dich nach seinem Wohlergehen zu erkundigen. Vielleicht wirst du gebraucht. Vielleicht hast du Verantwortung, da mitzuhelfen. Ich fasse zusammen. Verantwortlich unter Christen leben. Verantwortlich leben heißt, sich um den anderen sorgen. Ich sorge mich um den anderen. Ich mache mir Gedanken um meinen Nächsten in der Gemeinde. Ich mache mir Gedanken um Geschwister. Es ist mir nicht egal, was mit ihnen geschieht. Ich sage nicht, sie sollen selber sehen, sondern ich bin bereit, mich zu sorgen für andere. Das heißt verantwortlich leben. Es ist heute nicht modern, für den anderen zu sorgen. Es ist nicht modern, sich um den anderen zu kümmern. Aber wir sind gefordert, so verantwortlich für einander zu leben. Und manchmal beginnt das verantwortliche Leben füreinander in dem, dass ich mich sorge um den anderen. Und nicht in einer überheblichen Weise, sondern in einer Weise, wie es der Paulus sagt, mit einer Sehnsucht, mit dem tiefsten Wunsch, den anderen weiterzubekommen, dass der andere kann wachsen im Glauben und fest wird. Verantwortlich leben heißt, das Ziel im Auge behalten, ein klares Ziel zu haben, das ist, bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn wir das Ziel vor Augen haben, dann ist auch unser Sorgen in den richtigen Bahnen. Wenn wir das Ziel verlieren, dann sorgen wir uns um unsere Selbstwillen oder um unsere Veranlagung der Müßiggängerei oder weiß ich, was immer die Motive sein mögen. Aber wenn wir vom Ziel her handeln, dass es darum geht, dass wir alle miteinander ans Ziel kommen in die Gegenwart Jesu, dann sorgen wir uns richtig. Verantwortlich leben heißt Hand anlegen und auch Opfer bringen, Zeit investieren, manchmal sogar Geld für seinen Bruder. Was uns Paulus hier vorlebt, das meine ich, ist das, was er von den Galatern fordert, wenn er schreibt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Bitten wir Gott doch darum, dass er uns die Verantwortung zeigt, die jeder von uns hat. Nicht jeder hat die gleiche. Nicht jeder hat gleich viel Verantwortung, aber jeder kann ein Stück Verantwortung wahrnehmen. Dass sie uns Gott zeigt, damit wir verantwortlich miteinander leben, so werden unsere Wurzeln ineinander verflochten wie bei den Mammutbäumen. Und wir halten uns gegenseitig in Stürmen. Wenn einer wankt, dann hält der andere an den Wurzeln zurück. Möge Gott das schenken. Dann erweisen wir uns als Christen, die glaubwürdig vorangehen, dem Herrn entgegen. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir dich kennen, dass du ein treuer, barmherziger und gnädiger Gott bist. Du hast alles für uns getan, damit wir ewiges Leben bekommen. Du hast uns rein gemacht. Wir haben nicht ein bisschen Leistung bringen können. So verloren sind wir ohne dich. Du hast uns erlöst und du hast uns in die Gemeinschaft gestellt mit anderen, die dich kennen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dem Beispiel des Paulus und seiner Mitarbeiter folgen können. Dass wir uns verantwortlich wissen füreinander. Dass wir uns umeinander sorgen. Dass wir einander helfen und dass wir das Ziel nicht außer dem Blick verlieren. Sondern wissen, du kommst. Du kommst ganz bestimmt, Herr Jesus. Und auf diesen Tag freuen wir uns. Und schenke, dass wir so leben untereinander, dass wir jeder Einzelne und wir als Gemeinde bereit sind am Tag, wenn du erscheinst. Und dass du dich freuen kannst über uns, weil wir dich ehren und deinen Namen rühmen, in Wort und im Handeln.